Mehr von dir haben wir gerade in dem Lied gehört. Vielen Dank euch als Gruppe auch für dieses Lied. Und ich wünsche so sehr, dass die Predigt jetzt, die wir gemeinsam hören, der Text, über den wir nachdenken, dazu beiträgt, dass wir mehr von Jesus verstehen, mehr von Gott verstehen, mehr begreifen, wie er sich sein Leben mit uns vorstellt. Und nachdem Jesus sich, wir haben in den letzten Wochen immer wieder davon gehört, dass Jesus sich mit den Führern des Volkes angelegt hatte. Heute werden wir hören, dass Jesus sich mit seiner Familie anlegt. Ein weiterer kritischer Punkt in seinem Leben. Lasst uns das gemeinsam lesen. Aus Markus 3, die Verse 31 bis 35. Markus Kapitel 3, die Verse 31 bis 35. Da kamen seine Brüder und seine Mutter. Sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und indem er ringsum die ansah, die um ihn saßen, sprach er: Siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Das ist der Text, über den wir heute nachdenken. Vor einiger Zeit saß ich mit meinem Sohn auf dem Sofa und er chattete gerade per WhatsApp mit seinen Freunden und ich schaute mal wieder über die Schulter und sah, dass er eine Gruppe hatte in diesen WhatsApp-Chats, eine Gruppe, die er die krasse Familie nannte. Und es beschlich mich so kurz ein Gefühl des Stolzes und der Verwunderung, bis ich feststellte, das waren nicht wir. Damit meinte er seine Freunde. Ja, ich musste an meine Jugendzeit denken. Damals gab es noch den Zivildienst. Und als ich auf der Suche nach einer Zivilstelle war, da bat mich meine Mutter: Bitte such dir keine Zivilstelle, die weiter ist als Stuttgart. Und ich sagte damals: Ich suche mir eine Zivilstelle, die nicht näher ist als Hamburg. Ich bin in Hannover damals gelandet oder in der Nähe von Hannover. Ich weiß nicht, kennt ihr derartige Momente oder gibt es diese nur bei uns im Hause Schmidt? Ich glaube es nicht. Und ich glaube, dass die meisten von euch mit mir übereinstimmen, wenn ich sage, diese Momente sind meistens nicht ganz einfach, sie sind hart, aber irgendwie doch notwendig. Und im heutigen Text geht es um einen ähnlichen Moment. Ein Moment, in dem ein Kind seiner Mutter oder seinen Eltern ganz klar signalisiert: Für euch gehöre ich nicht mehr zur Familie. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Moment kein einfacher für Maria war. Sie kam mit guten, mütterlichen Absichten zu Jesus. Doch Jesus kommt nicht raus zu ihr, so wie sie sich wahrscheinlich erhofft hatte. Jesus signalisiert er: Mir ist es wichtiger, bei den Jüngern zu bleiben. Mir ist es wichtiger, hier beim Volk zu bleiben. Ich möchte hier weiterhin zu den Menschen reden, die mir zuhören. Und dieser Satz, ich vermute mal, dass er ihr hinausgetragen wurde. Dieser Satz, den Jesus sagte: Wer ist denn meine Familie? Dieser Satz, der muss Maria wie ein Stich durchs Herz gegangen sein. Und ich kann mir gut vorstellen, wie verzweifelt Maria an dieser Stelle war. Eine Mutter, die sich Sorgen macht um ihren Sohn, weil er sich gerade um Kopf und Kragen redet. Er hatte kurz zuvor mal wieder mit den Führern des Volkes gestritten. Eine Mutter, die sich Sorgen macht um ihren Sohn, weil er zu wenig zu essen bekommt. Das lesen wir ein paar Verse vorher. Er hatte nicht mal Zeit zum Essen. Eine Mutter, die sich Sorgen macht um ihren Sohn, weil er nicht zur Ruhe kam. Eine Mutter, die sich Sorgen macht um ihren Sohn, weil er sich mit den Führern des Volkes anlegt. Und Meinungsfreiheit war damals kein hohes Gut. Das war der Mutter klar. Und deshalb hat sie sich zu Recht Sorgen um ihren Sohn gemacht und wollte ihm einfach nur helfen. Doch ihr Sohn wollte nichts von ihr wissen. Wie ist das möglich? Ich glaube nicht, dass es an dieser Stelle Jesu Absicht war, seine Mutter zu verletzen. Ich glaube auch nicht, dass es ihm in erster Linie darum ging, zu diesem Zeitpunkt zu zeigen, dass er keinen Kontakt mehr mit ihr haben wollte. Doch Jesus wusste, dass seine Familie ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstehen konnte. Zu einem späteren Zeitpunkt haben sie ihn dann verstanden. Doch hier war es noch nicht so weit. Und sie begriffen die Tragweite seines Handelns jetzt noch nicht. Er wusste, dass die Familie ihn davon abhalten wollte, das zu tun, was er tun musste, als Messias, als Sohn Gottes. Als Mensch konnte Jesus mit Sicherheit seine Mutter gut verstehen. Doch als Messias hatte er einen Auftrag und dieser Auftrag musste erfüllt werden. Und das, was jetzt folgt, das ist ein Teil seines Auftrages. Und damit wollen wir uns in den nächsten paar Minuten etwas intensiver auseinandersetzen. Es ist ein Bekenntnis zu seiner neuen Familie, dazu, wer wirklich zu seiner Familie gehört. Und dieses Bekenntnis ist ein unheimlich schönes Bekenntnis. So schwer dieser Moment bisher auch gewesen ist, Distanz zu seiner Ursprungsfamilie zu schaffen, so schön sind die Sätze, die jetzt folgen. Lass uns die Verse 34 und 35 noch einmal lesen. Und da sagt Jesus, und indem er ringsum die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Wer ist seine Familie? Zunächst einmal sagt Jesus, die, die hier um mich herum sind, ihr seid meine Familie, ihr seid meine Brüder und meine Mutter. Was waren das für Menschen? Wir können davon ausgehen, dass seine engsten Jünger direkt in seiner Nähe waren, dass seine Jünger um ihn saßen, aber auch Menschen, die ihm täglich nachfolgten, Menschen, die ihn hören wollten, die wissen wollten, was er ihnen zu sagen hat, Menschen, die interessiert daran waren, mehr von Jesus zu erfahren. Es waren Menschen, die vielleicht jeden Tag mit ihm mitgegangen sind, schon einen längeren Zeitraum mit ihm zusammen waren. Und Matthäus sagt an dieser Stelle im Parallelbericht, dass er explizit auf seine Jünger zeigte und sagte, das sind jetzt meine Brüder und meine Mutter. Nicht die da draußen stehen, nicht meine Ursprungsfamilie, sondern die, die hier in meiner Nähe sind. Das ist die erste Beschreibung seiner neuen Familie. Doch dann definiert er es noch einmal etwas konkreter und sagt, diejenigen, die den Willen meines Vaters tun, die gehören zum engsten Familienkreis. Und ich finde es unheimlich schön, dass Jesus hier das hier so definiert, dass er das in seiner Familienbeschreibung jetzt den Vater mit einbezieht. Er bringt ihn mit ins Boot, als denjenigen, der selbstverständlich zur Familie dazugehört, als denjenigen, der das Sagen hat, als denjenigen, der Orientierung gibt und bestimmt, was zu tun und zu lassen ist. So sollte es zumindest in jeder normalen oder einigermaßen normalen Familie sein. Heute ist das ja leider nicht immer selbstverständlich. Doch in Jesu Familienbild ist dies eine Selbstverständlichkeit. Der Vater sagt, wo es lang geht. Und diejenigen, die den Willen des Vaters tun, die gehören zu Jesu Familie. Das heißt, an dieser Stelle können wir festhalten, Jesus distanziert sich von seiner Ursprungsfamilie und definiert Familie neu. Indem er sagt, zu meiner neuen Familie gehören nur die, die in meiner Nähe sind und die den Willen meines Vaters tun. Nur diese zwei Merkmale. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, galt dies nur zu Lebzeiten Jesu oder gilt dies auch heute für uns? Und ich stelle die Gegenfrage, warum denn nicht? Ich sehe hier keine zeitliche Beschränkung. Natürlich lebt Jesus heute nicht mehr auf dieser Erde und wir können ihm nicht mehr so nahen, wie die Jünger das damals tun konnten. Und doch wissen wir heute aus seinem Wort und von ihm selbst, dass Jesus in seinem Geist mitten unter uns ist. ja sogar in uns sein möchte, in unseren Herzen, eine nähere Begegnung kann es gar nicht geben. Und somit können wir ihm auch heute sehr nahe sein. Und Gottes Willen, der ist heute wesentlich besser bekannt als noch zu Lebzeiten Jesu. Deshalb, ja, es ist auch heute möglich, zur Familie Gottes zu gehören. Und deshalb wollen wir uns nun etwas genauer anschauen und fangen dabei mit dem zweiten Punkt von Jesu Beschreibung an. Zu meiner Familie gehört, wer den Willen Gottes tut. Was ist denn der Wille Gottes? Wie erkenne ich ihn? Und gehöre ich zu seiner Familie, weil ich seinen Willen tue? Ich weiß, mit diesem Thema könnte man eine ganze Bibelwoche füllen. Das ist sehr umfangreich und ich werde jetzt sicher nicht so intensiv darauf eingehen, wie es vielleicht notwendig und gut wäre. Aber ich will es nur ein bisschen anreißen, ein bisschen auf dieses Thema schauen, den Willen Gottes. Die große Frage, die sich bei diesem Thema immer stellt, ist, woher weiß ich, was Gott will? Sehe ich in ihn hinein? Redet er zu mir? Höre ich ihn? Ja, das ist der Fall. Ich finde es in diesem Zusammenhang unheimlich schön, wie Johannes sein Evangelium startet, indem er Jesus als Gott beschreibt. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 1 lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Wörter sind dazu da, gesprochen oder gelesen zu werden. Wörter sind dazu da, eine Mitteilung weiterzugeben oder eine Botschaft weiterzugeben. Wenn Gott selbst das Wort ist, dann hat er ein Interesse daran, sich mitzuteilen, im Wort. Und das hat er in der Vergangenheit auf so vielfache Weise getan. Wer er ist, was er bereits getan hat und auch, was er will. Das heißt, wir dürfen wissen, dass der Wille Gottes nicht etwas Mystisches, etwas Geheimnisvolles ist. Nein, Gott möchte, dass wir seinen Willen erkennen. Und deshalb teilt er sich uns mit. In seinem Wort. Hier finden wir eine ganze Menge an Textstellen, in denen beschrieben wird, was Gott will. Wir reden hier von seinem generellen oder von seinem allgemeinen Willen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir dabei zum Beispiel folgende Punkte. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das heißt, alles, was mit der Errettung der Menschen zu tun hat, entspricht schon mal dem Willen Gottes. Da darf ich mir sicher sein. Gott will, dass wir heilig leben. Gott will, dass wir Unzucht meiden, dass wir Reinheit lieben. Gott will, dass wir Gutes tun. Und Martin Luther bringt hier im Anschluss einen wunderschönen Satz und sagt, Gott will, dass wir Gutes tun und damit den unverständigen Menschen das Maul stopfen. Etwas sehr Schönes. Gott will, dass wir dankbar sind in allen Dingen. Gott will, dass wir uns von ihm verändern lassen. Gott will, dass wir einander zurechtweisen, wenn Fehler passieren. Aber Gott will auch, dass wir einander trösten, dass wir die Schwachen unter uns tragen. Gott will, dass wir geduldig sind mit jedermann. Gott will, dass wir alle Zeit dem Guten nachjagen. Gott will, dass wir alle Zeit fröhlich sind. Wow. Gott will, dass wir alle Zeit im Gebet bleiben. Gott will, dass wir das Böse meiden in jeder Form. Gott will, dass wir ihn anbeten und nur ihn. Und wir könnten diese Aufliste noch weiter fortführen. Alles Texte, die beschreiben, was Gott von uns will. Sein Wille wird in seinem Wort sehr klar und deutlich gesagt. Und dann hat es ja noch den speziellen Willen Gottes für jeden von uns persönlich. Das ist der Bereich unseres Alltags, für den wir eben keine genauen Angaben in der Bibel finden, was wir zu tun und zu lassen haben. Der Bereich unseres Alltags, für den wir uns so sehr nach einem Zettel vom Himmel sehnen, leider oft vergeblich. Wen soll ich heiraten? Was ist mein Beruf, den ich wählen soll? Mit wem soll ich heute Zeit verbringen? Was ziehe ich heute an? War vielleicht heute morgens die ein oder andere Sorge von dem einen oder anderen von euch. Wie verbringe ich meine freie Zeit? Was mache ich heute Nachmittag? Welche Ziele stecke ich mir für meine nächste Zeit? Laut Hirnforschung treffen wir Menschen täglich circa 20.000 Entscheidungen. im Schnitt. Da wären ein paar Zettel vom Himmel ganz schön hilfreich. Und laut der Schrift gibt es ja einige Berichte, in denen Gott sehr praktischen Alltagsfragen gezeigt hat, was seinem Willen entsprach. Ich denke da an Petrus, als Gott ihm sehr deutlich zeigte, dass er sich auf Cornelius, einen Heiden, einlassen sollte. Cornelius wiederum wurde sehr klar darauf hingewiesen, dass er sich auf den Weg zu Petrus machen sollte. Paulus bekam sehr klare Hinweise, welche Missionsreise oder welchen Weg er auf seiner Missionsreise einschlagen sollte und welchen Weg nicht. Gott zeigte hier ganz individuell seinen Willen. Er tut es. Und es hat viele Bibelstellen, die darauf hinweisen, wie Gott das auch in unserem Alltag tun kann. Ich lese nur eine davon, in 1. Johannes 2, Vers 27. 1. Johannes 2, Vers 27. Ich lese es aus der Hoffnung für alle. Da heißt es: Doch der Heilige Geist, den euch Christus gegeben hat, er bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keinen anderen Lehrer. Der Heilige Geist selbst ist in allen Fragen eurer Lehrer. Was er euch sagt, ist wahr und ohne Lüge. Haltet also an dem fest, was euch der Geist lehrt. Bleibt in Christus verbunden. Das heißt, Gott gibt uns seinen Geist, den Heiligen Geist, der Gott aufs Beste kennt, der den Willen Gottes aufs Beste kennt. Und dieser Heilige Geist, er lehrt uns im Alltag und zeigt uns im Alltag, was wir zu tun und zu lassen haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt so darüber nachdenkt, euren Alltag reflektiert. Wenn ihr das alles gehört habt, so diese Auflistung, die ich vorher genannt hatte, was alles Gottes Willen ist, wie geht es euch dabei? Wie gut gelingt es euch, Gottes Willen zu tun? Wie gut gelingt es euch, seinen Willen in eurem Alltag umzusetzen? Wie oft wart ihr euch bei euren Entscheidungen in der letzten Woche absolut sicher, das war der Wille Gottes? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich darüber nachdenke, dann werde ich ganz klein mit Hut. Denn wenn ich darüber nachdenke, wird mir mein Versagen bewusst. Und ich merke, es kommen sofort einige Momente hoch, in denen ich ganz sicher bin, hier habe ich garantiert nicht den Willen Gottes getan. Ich war nicht immer freundlich in der letzten Woche. Dankbar in allen Dingen, das scheint momentan zur Corona-Zeit schier ein Ding der Unmöglichkeit. Und vom heiligen Arthur bin ich noch ein ganzes Stück entfernt. Ich hatte in der letzten Woche beruflich einige Konfliktsituationen, in denen ich kein Gespür dafür hatte, was ich sagen oder tun sollte. Und ich hatte Dinge gesagt und getan, die den Konflikt leider angeschürt und verschlimmert hatten. Das entsprach sicher nicht dem Willen Gottes in diesen Momenten. Und wenn ihr so über eure Woche nachdenkt, wie gut es euch gelungen ist und ihr vielleicht merkt, dass es euch ähnlich geht wie mir, dann kann ich nur sagen: Willkommen im Club. Offensichtlich gehören wir damit nicht zur Familie Gottes. Denn Jesus sagt ja ganz klar, nur wer den Willen Gottes tut, gehört zu meiner Familie. Ich meine, der Gedanke wäre ja zu schön gewesen. Und wahrscheinlich sollte ich an dieser Stelle die Predigt beenden und jemand anderes von euch, der es besser kann, der den Willen Gottes besser ausführt, darf hier gerne weitermachen. Doch so schnell werdet ihr mich an dieser Stelle nicht los. Denn Gott ist so genial. Er weiß um unsere Schwachheiten und unser Unvermögen und nimmt uns dennoch an. Und es wäre ja schon interessant gewesen, ob jemand von euch die Predigt hätte fortsetzen können. Sicher gibt es unter uns einige Geschwister, die reifer sind im Glauben und weiter als ich. Das will ich nicht bezweifeln. Und dennoch wage ich mal die Behauptung, dass es unter uns wahrscheinlich keinen gibt, der den Willen Gottes in Perfektion ausführt. In jedem Moment weiß, ich tue den Willen Gottes. Und wenn es nur danach gehen würde, dann wäre die Familie Jesu eine sehr kleine Familie. Doch wisst ihr, das Entscheidende an dieser Stelle ist nicht, wie perfekt ich bin und wie perfekt ich es schaffe, den Willen Gottes zu tun, sondern das Entscheidende ist, wie perfekt Gott ist. Und wie perfekt er es schafft, mich so zu verändern, dass ich seinen Willen tun kann. Lass uns gemeinsam Hebräer 13 aufschlagen. Hebräer 13, Vers 21. Hebräer 13, Vers 21. Und hier lesen wir: Der Gott des Friedens, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der mache euch tüchtig. Das heißt, wir von uns aus können uns bemühen, so viel wir wollen. Wir können die Bibel lesen, wir können Gottesdienste besuchen, wir können mit anderen Christen über den Glauben und über den Willen Gottes reden. Es wird uns nicht gelingen, von uns aus den Willen Gottes zu tun. Doch Gott, er kann es schaffen, wenn er uns dazu befähigt. Und das ist etwas, was uns an dieser Stelle bewusst sein darf. Es liegt nicht an uns, seinen Willen zu tun. Wir sind unfähig. Es liegt an ihm, uns dafür zu befähigen, seinen Willen zu tun. Aber was ist jetzt mit unserem Versagen? Klar, Gott arbeitet an uns, er hilft uns, seinen Willen immer besser tun zu können, und doch gelingt es uns bei weitem noch nicht, ihn immer zu tun. Wir schaffen es nicht, obwohl Gott ja jetzt auch schon an uns arbeitet. Es menschelt einfach in uns. Doch Jesus sagt an diesem Text eindeutig: Nur wer den Willen Gottes tut, der gehört zu meiner Familie. Ich bin noch nicht so weit, also gehöre ich offensichtlich nicht zu seiner Familie. Und ich werde es vielleicht irgendwann später einmal tun, wenn Gott mich zur Perfektion verändert hat. Es gibt mehrere Stellen in der Schrift, die diesbezüglich zeigen, wie Gott hier vorgeht. Und das ist etwas unheimlich Schönes. Es sind Bibelstellen, die zeigen, wie wir in seinen Augen dastehen. Ich möchte eine davon lesen. Wir finden sie in Kolosser 1, Vers 22. Kolosser 1, Vers 22. Und hier heißt es: Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Merkt ihr, was hier steht? Wir stehen befreit von aller Schuld und Sünde vor ihm da. Perfekt. So als hätten wir immer alles richtig getan. So als hätten wir immer seinen Willen getan. Ist das nicht ein grandioser Vorgang? Das ist es, woran wir später beim Abendmahl denken werden. Gott ist derjenige, der uns hilft, seinen Willen zu tun. Doch da, wo wir versagen, da, wo wir es nicht schaffen, da deckt er es zu und stellt uns hin als diejenigen, die seinen Willen getan haben. Er deckt es zu und sagt: Es passt schon, dafür ist Christus gestorben. Ist das nicht ein befreiendes Leben, das wir als Christen führen dürfen? Natürlich heißt das nicht, dass wir jetzt die Sau rauslassen dürfen und tun und lassen, was wir wollen. Denn Christus deckt ja alles mit seinem Blut zu. Nein, wenn ich mit Jesus leben möchte, zu seiner Familie dazugehören will, dann bleibt es mein Interesse, seinen Willen zu tun. Und das Leben nach seinem Willen ist ein Erkennungsmerkmal meiner Familienzugehörigkeit. Es wird mir immer besser gelingen, weil Gott an mir arbeitet. Doch es heißt an dieser Stelle: Ich tue nicht Gottes Willen, damit ich zu seiner Familie dazugehöre, sondern ich tue Gottes Willen, weil ich zu seiner Familie dazugehöre. Und das ist ein Riesenunterschied. Ich tue Gottes Willen, weil ich zu seiner Familie dazugehöre. Und es ist auch mein persönliches Anliegen, es immer besser und perfekter zu tun. Es gelingt mir noch nicht immer. Und da deckt er es zu. Er hilft mir, seinen Willen zu tun, und er deckt es zu, wenn es mir nicht gelingt. Und wo bin ich? Fragt sich vielleicht jetzt der ein oder andere. Wir Menschen wollen unser Leben ja gerne selbstbestimmt in die Hand nehmen. Wir Menschen wollen unser Geschick selbst in die Hand nehmen und selbst bestimmen, was wir zu tun und wohin wir gehören und zu welcher Familie wir dazugehören dürfen. Und es muss ja wohl noch meinen Einfluss geben, den ich irgendwo geltend machen kann in diesem Prozess der Familienzugehörigkeit. Wir würden das so gerne hören, dass auch wir daran beteiligt sind. Und ich kann euch trösten, es gibt diesen Moment. Gott arbeitet nicht an uns ohne unser Einverständnis. Er verändert uns nicht, wenn wir uns dagegen auflehnen. Er adoptiert uns nicht in seine Familie, wenn wir nicht einen Schritt auf ihn zugehen. Denn er hat uns Menschen einen freien Willen gegeben und der ist ihm wichtig. Und jetzt kommt das erste Erkennungsmerkmal, das wir vorhin übersprungen hatten. Als Jesus sagte, wer zu seiner Familie gehörte, hat er als erstes auf seine Jünger gezeigt, die in seiner Nähe waren. Und das waren Menschen, die sich dafür entschieden haben, an diesem Tag und vermutlich auch an vielen anderen Tagen bei Jesus zu sein, mehr von ihm zu hören, mehr über ihn zu erfahren. Menschen, die sich entschieden haben, ihm nachzufolgen. Es waren Menschen, die diese Entscheidung ganz bewusst getroffen hatten, in seiner Nähe zu sein. Und dieser Prozess, der hat sich bis heute nicht geändert. Die Entscheidung, in Jesu Nähe zu sein, das ist unser Part, den wir treffen müssen und dürfen und können, bis heute. Entscheide dich, in seiner Nähe zu sein, dauerhaft. Binde ihn in deinen Alltag mit ein. Rede mit ihm, forsche nach über ihn, rede über ihn mit anderen. Entscheide dich für ihn. Und er entscheidet sich für dich und nimmt dich in seiner Familie auf und hilft dir, seinen Willen zu tun und deckt es zu, wenn es dir mal nicht gelingt. Und all denen, die diese Entscheidung für Jesus getroffen haben, gilt nun der Zuspruch, den Jesus zweimal in unserem Text ausspricht. Das ist meine Mutter, das sind meine Brüder und das sind meine Schwestern. Das ist meine Familie. Ich weiß nicht, ob die Tiefe dieses Zuspruchs den Umherstehenden damals bewusst war. Jesus, der Sohn Gottes, der Schöpfer des ganzen Universums, der Messias, der Retter der ganzen Welt, er will dein und mein Bruder sein. Er will mit dir und mir eine Beziehung pflegen, die so intensiv ist, so wertvoll, so schön, wie die Beziehung in einer gut funktionierenden Familie nur sein kann. Dazu bekennt sich Jesus hier. Das ist eine unheimlich starke Aussage, die unter die Haut geht, je mehr wir davon erfahren, je mehr wir sie begreifen. Lass uns kurz darüber nachdenken, für welche Werte steht denn eine gut funktionierende Familie? Und ich habe jetzt mal einige Werte zusammengefasst, zusammengetragen, hatte mit vielen Menschen in der letzten Woche darüber gesprochen. Und es kommen sehr interessante Werte zusammen, wenn wir so darüber nachdenken, was bedeutet Familie für uns? Familie ist ein fester Halt, sagen die einen. Familie gibt Geborgenheit, Sicherheit. Eine gut funktionierende Familie ist Heimat. Familie heißt, zur Ruhe kommen zu dürfen. Vielleicht nicht unbedingt für Eltern mit kleinen Kindern, aber sonst durchaus zur Ruhe kommen zu dürfen. Familie heißt, Zusammenhalt erleben, zusammen zu gehören. Familie heißt, einander auszutauschen, sich mitzuteilen, zu erzählen, was einen bewegt, was man erlebt hat, Sorgen, Nöte, aber auch Schönes, einander mitzuteilen. Familie heißt Erziehung, den Kindern beibringen, welche Werte wichtig sind, was zu tun und zu lassen ist. Auch das geschieht in der Familie. Familie heißt, Traditionen zu leben, die vielleicht schon aus der Vergangenheit kommen, aber wichtig sind und Gewohnheiten, die für unser Familienleben wichtig sind. Familie heißt aber genauso auch, Zukunft zu gestalten, Kinder zukunftsfähig zu machen. Familie heißt, füreinander da zu sein. Familie heißt, Zeit miteinander zu verbringen, Liebe erfahren und Liebe geben. Familie heißt, Masken ablegen können. So sein, wie ich bin. Gerade jetzt zur Corona-Zeit ist die Familie einer der wenigen Orte, an denen wir noch ohne Maske herumlaufen dürfen. Unheimlich schön. Aber viel wichtiger ist, dass wir in der Familie eben sein dürfen, so wie wir sind. Wir brauchen es nicht verstellen, denn wir kennen einander. Familie heißt, blindes Vertrauen ineinander haben zu dürfen. Familie heißt aber auch, Spaß haben, Freude erleben, großes Glück haben zu dürfen, gemeinsam. Das sind so einige Punkte. Vielleicht fallen euch noch mal einige mehr ein. Vielleicht sind es noch mal andere Werte, die für euch wichtig sind. Aber das waren so einige Punkte. Und es ist ja unheimlich schön, dass wir das alles mit unserer Herkunftsfamilie erleben können. Wenn das der Fall ist, wenn ihr eine gut funktionierende Familie habt, seid glücklich und dankbar dafür. Es ist ein sehr, sehr wertvolles Gut. Doch noch grandioser ist es, das alles von Jesus zugesprochen zu bekommen. Ich möchte mit euch ein paar Bibelstellen anschauen, in denen Jesus uns als seine Jünger Werte zuspricht, die wir eben als typische Eigenschaften einer gut funktionierenden Familie gehört haben. Johannes 10, Vers 28. Johannes 10, Vers 28. Hier sagt Jesus: Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das sagt Jesus, unser großer Bruder. Hätten wir nicht alle gern schon immer so einen großen Bruder an unserer Seite gehabt, der uns so festhält, so gut beschützen kann? Das ist möglich in der Familie Gottes, in der Familie Jesu. In Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, in der Familie Jesu haben wir einen großen Bruder an der Seite, der die Welt überwunden hat. Wo kann es einen sichereren Ort geben als hier, bei unserem großen Bruder Jesus? Ist das nicht fantastisch? In Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus, Matthäus 11, Vers 28, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch Ruhe geben. Wir dürfen in der Familie Gottes ankommen, mit all unseren Sorgen, Nöten, mit all unseren Lasten, die wir so im Alltag erleben. Wir dürfen zu ihm damit kommen und er will uns Ruhe geben. Eine andere Übersetzung sagt, er will uns erquicken, wieder neue Kraft geben für den Alltag. Ist das nicht eine schöne Familie, in der das möglich ist? 1. Johannes 4, Vers 10, da heißt es: Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Darin besteht die Liebe, dass Gott seinen Sohn für uns gesandt hat. Das, woran wir heute denken, ist der größte Liebesbeweis, den ein Mensch jemals tun konnte für uns. Das erleben wir in der Familie Jesu. Einen Liebesbeweis ohne Maßen. Unser Liebestank wird ständig aufgefüllt sein, wird ständig voll sein, weil wir mit ihm zu tun haben, demjenigen, der Liebe ohne Ende gibt. In Lukas 11, die Verse 9 und 10 heißt es: Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt und so weiter. Bittet, so wird euch gegeben. Kommt her zu mir, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr etwas haben möchtet. Kommt her zu mir. Ich werde euch das geben, was ihr braucht. Ist das nicht eine fantastische Familie, in der wir mit unseren Bitten, mit unseren Nöten kommen dürfen? Herrlich. Galater 6, Vers 2. Ein jeder trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist es, was wir als Gemeinde erleben dürfen und was wir in sehr verschiedener Form auch schon miteinander erleben durften. Lasten gemeinsam tragen. Das gehört zu einer Familie, dass wir füreinander da sind. Und es ist unheimlich schön, dass wir das in Gottes Familie erleben dürfen. Johannes 10, Vers 14. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Hier wird ein anderes Bild verwendet, oder Jesus verwendet hier ein anderes Bild, das Bild eines Hirten und Schafe. Aber die Aussage hier, die passt genauso auf die Familie. Er sagt: Ich kenne euch und ihr kennt mich. Und das schafft Vertrauen. Das schafft eine Art und Weise des Zusammenlebens, in der wir uns nicht voneinander verstecken müssen. Ich brauche als Schaf mich nicht zu verstecken mit meinen Schwächen, denn Gott kennt mich. Er weiß um meine Schwächen und er kann mir helfen darin. Matthäus 6, Vers 25. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Gott ringt hier um unser Vertrauen. Das dürfen wir in der Familie erleben. Ein vertrauenvolles Miteinander, weil er für uns sorgt. In Johannes 15, Vers 11 sagt Jesus, das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das wünscht er sich in seiner Familie, dass wir Freude erleben, dass wir Glück erfahren. Dieses sind einige Passagen aus der Bibel, die beschreiben, wie das Familienleben mit Jesus aussieht. Eine weitere Bibelstelle, die beschreibt, wie innig unser familiäres Verhältnis zu Gott sein darf, finden wir in Römer 8, Vers 15. Da heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Aber, das heißt, wir dürfen Gott ansprechen wie ein kleines Kind, das seinen Vater vertrauensvoll Papa nennt. Das spricht für eine innige, von Verständnis, viel Liebe und Vertrauen geprägte Beziehung. Und wenn wir hier in Römer 8 weiterlesen, dann heißt es in Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Auch das gehört zur Familie Gottes, die Erbschaft. Und hier erwartet uns als Kinder Gottes zwar auch das Thema Leid, das folgt in diesem Vers, als Miterben Christi kann dies ein Thema sein, doch auf die Zukunft bezogen erwartet uns ewige Herrlichkeit in der Gemeinschaft mit ihm. Wohnungen, die er uns vorbereitet. Und selbst für das Leben hier und jetzt gilt das Erbe bereits im Heil, das er uns jetzt schon schenkt. Dies alles und noch viel mehr heißt es, ein Teil Jesu Familie zu sein. Und ich weiß, ich habe jetzt zeithalber einiges überflogen und nur kurz angeschnitten. Doch ich habe dabei versucht klarzumachen und möchte es euch gerne weitergeben, diese eine Tatsache, dass Jesus unser großer Bruder sein möchte und eine intensive familiäre Beziehung mit Gott selbst, das bietet er uns heute und jetzt an. Und das ist so großartig. Manche meinen schon, sie wären etwas Besonderes, weil sie mit irgendjemand Stadtbekanntem verwandt sind. Ich bin der Bruder des allerhöchsten Gottes, des Schöpfers, des ganzen Universums, des größten Königs der ganzen Welt, des Messias, des Retters dieser Welt. Eine größere und bedeutendere Verwandtschaftsbeziehung wird es niemals geben können. Doch nicht nur ich darf sein Bruder sein, auch du darfst es genauso sein. Entscheide dich für ihn, wenn du das noch nicht getan hast. Denn es gibt nichts Schöneres als das. Und wenn du bereits sein Familienmitglied bist, dann gehe mit diesem Bewusstsein nach Hause und in die Woche. Du bist ein Königskind. Ein Glückskind, Mitglied der wertvollsten Familie des gesamten Universums. Freue dich daran, lebe in dieser Freude, lebe in Dankbarkeit für dieses riesengroße Vorrecht. Pflege die Beziehung zu deinem Bruder und Vater und hab Gemeinschaft mit ihm. Lerne ihn und seinen Willen immer besser kennen. Das wünsche ich uns für die kommende Woche. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Wer kann, darf gerne aufstehen. Vater im Himmel, du bist so großartig, dass du uns Menschen liebst, hast du auf so vielseitiger Weise gezeigt, hast es bewiesen, dass du mit uns Beziehung haben möchtest. Das hast du so oft gesagt, doch dass du uns in deine Familie aufnehmen möchtest, das ist ein riesengroßes Geschenk. Und ich glaube, dass es mir nur im Ansatz bewusst ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich das immer mehr begreife und verstehe. Und wünsche so sehr, dass auch wir als Gemeinde das immer mehr begreifen und verstehen, was es bedeutet, zu deiner Familie dazugehören zu dürfen. Danke für dieses Angebot. Danke für diese intensive Art der Beziehung, die du uns hier anbietest. Wir möchten sie pflegen. Danke, dass du an uns arbeitest. Danke, dass du uns auch dahingehend veränderst, dass du uns dabei hilfst, deinen Willen immer besser und immer perfekter zu tun. Dafür brauchen wir dich, denn von uns aus schaffen wir es nicht. Doch danke, dass du das tust an uns. Danke, dass du heute mit uns gehst und dass wir die nächste Woche mit dir leben dürfen, in dem Wissen, wir haben einen großen Bruder, der stark ist, der uns so viel gibt. Danke dafür. Amen.